SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Der Prophet der Krise, Oswald Spengler und der Untergang des Abendlandes. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Eine kraft- und ideenlose Kultur, okkupiert von autoritären Herrschern, die Kriege im weltpolitischen Maßstab führen. So lautet die düstere Vision einer zivilisatorischen Endzeit, die Oswald Spengler in seinem monumentalen Werk Der Untergang des Abendlandes prophezeit. Sein Erscheinen vor 100 Jahren, kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges, machte Spengler schlagartig berühmt. Und schon seine Zeitgenossen stritten über die Frage, schreibt hier ein genialer Geist oder ein größenwahnsinniger Spinner? Auch heute haben Zusammenbruchsfantasien wie der Konjunktur, greift die Angst vor einer Überfremdung um sich, gehen die Anhänger von Pegida als selbsternannte Retter des Abendlandes auf die Straße. Holen Spenglers Prophezeiungen uns also ein, droht er gar Recht zu behalten, steht das Ende des westlichen Kultur- und Gesellschaftsmodells kurz bevor? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Professor David Engels lehrt als Althistoriker an der Freien Universität Brüssel und ist außerdem Präsident der Oswald Spengler Society. Herr Engels, Spenglers Untergang des Abendlandes war eines der meistgelesenen Sachbücher der Weimarer Republik. Bis 1938 wurden über 200.000 Exemplare verkauft. Warum diese überwältigende Resonanz?
Tja, da gibt es natürlich mehrere Gründe für. Das eine ist natürlich, dass Spenglers Werk, obwohl schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen, natürlich in sehr vielem auch auf die Sinnkrise der Nachkriegszeit zu antworten schien. Das andere ist natürlich der Stil auch. Spenglers Stil hat sehr viele Zeitgenossen sehr beeindruckt. Thomas Mann sprach von einem intellektualen Roman, einem außerordentlichen Roman. Auch das ist natürlich eine Erklärung. Und dann haben wir natürlich vor allen Dingen auch den Inhalt. Zum einen war Spengler einer der ersten europäischen Denker, die eine radikal eurozentrische Welt sich überwunden haben und eigentlich gezeigt haben, dass die europäische abendländische Kultur den anderen Kulturen der Weltgeschichte in nichts letztlich überlegen ist, sondern einen ganz ähnlichen Aufbau kennt. Und dann haben wir natürlich zahlreiche Einzelbeobachtungen, mit denen Spengler schon absolut den Zeitgeist traf und eben das Niedergangsgefühl des Westens, das wir schon seit dem Fall des Jekyll kennen, sehr stark gebündelt hat und eine einheitliche Antwort eben auf diese Fragen gegeben hat.
Peter Strasser ist Professor für Philosophie an der Universität Graz. Zum Jubiläumsjahr erschien von ihm das Buch Spenglers Visionen, 100 Jahre Untergang des Abendlandes. Herr Strasser, Spenglers Untergang besteht aus zwei Bänden mit insgesamt 1200 Seiten. Darin geht es dem Autor um nichts weniger als eine, so der Untertitel, Morphologie der Weltgeschichte. Das klingt nach harter Kost für den Leser und trotzdem trifft das Buch beim Publikum offenbar immer wieder aufs Neue einen Nerv.
Ja, so ist es. Das Problem dieses Buches ist, glaube ich, zu erklären, worin eigentlich seine Attraktivität besteht. Ich nehme an, ein Punkt ist sicher dieser geniale Titel, Untergang des Abendlandes, weil natürlich, wenn etwas untergeht, noch dazu das Abendland, dann ist man gewissermaßen, falls man sich für solche Themen überhaupt interessiert, nicht nur angesprochen, sondern man ist emotional bei der Sache. Die Frage ist dann natürlich, ob das Publikum dieses Buch auch liest. Das ist ja, ich glaube ja, dass die wenigsten Leute das Buch wirklich gelesen haben, auch wenn sie sich auf das Buch gerne berufen.
Mein dritter Gast ist der Historiker und Publizist Dr. Volker Weiß. Herr Weiß, Spengler war ein Gegner der Weimarer Demokratie von Parlamenten und Parteien. Stattdessen verehrte er den italienischen Faschistenführer Mussolini. Und wie bei anderen Rechtsintellektuellen der Weimarer Republik, etwa Karl Schmidt oder Ernst Jünger, da steht sein Werk im Ruf des Uneinständigen, des politisch Inkorrekten. Ist auch das mit ein Grund, warum das Interesse an Spengler bis heute anhält?
Das wäre erstmal nachzuweisen, wie weit das Interesse jenseits von akademischen Kreisen denn tatsächlich gestiegen ist. Ich fürchte auch, Herr Strasser hat recht, dass Spengler auch in den 20er Jahren wesentlich weniger gelesen als gekauft wurde. Das Werk ist ja durchaus sperrig, es hat Telefonbuch. Format. Begriffe wie politisch inkorrekt oder unanständig schätze ich nicht. Man kann aber bei Spengler klipp und klar eine radikal antidemokratische Haltung diagnostizieren, zu der stand er auch. Er hatte eben eine ausgeprägte Neigung zum italienischen Faschismus. Er sah darin eben das von ihm ersehnte cäsarische Element, das die Schlussphase der abendländischen Zivilisation dann noch mal einleiten sollte. Er selber sah sich übrigens viel weniger als Prophet der Krise, wie es in der Rezeption seines Titels immer angedeutet wird. Spengler hat ja organisch gedacht. Das heißt, diese Krise hatte für ihn nichts Katastrophisches.
Fragen wir erst nochmal, wer war dieser Oswald Spengler eigentlich? Herr Engels, Spengler wurde 1880 in Blankenburg im Harz geboren, als Sohn eines Postbeamten. Später begann er ein Studium in Halle. Seine Dissertation in Philosophie, die schaffte er nur mit Ach und Krach. Nach einer großen Gelehrtenkarriere sah das ja am Anfang nicht aus.
Ja, Spengler war natürlich schon eine sehr eigenartige Persönlichkeit. Zum einen sehr schüchtern, zum anderen auf sich selbst sehr zurückgezogen. Andererseits hat er natürlich schon von Kind auf auch als Kompensation dazu sehr stark den Wunsch gehabt, Weltgeschichte als Ganzes zu erklären, sich auch einen Gestus eben als Politiker oder als allwissender Denker zu geben. Aber es ist jemand gewesen, der angeeckt ist, der sehr oft ein bisschen gegen den Mainstream gewesen ist, der sich erst selbst suchte, der 1911, wie gesagt, nachdem auch seine Lehrerkarriere abgebrochen wurde, nachdem ihm eine kleine Erbschaft ermöglichte, sich selbstständig zu machen, dieses Werk begonnen hat und sich wirklich innerhalb der Kriegsjahre, er war ja freigestellt worden, auch abgerungen hat. Und ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass nämlich der Titel des Werks in vielem eigentlich auch den Erfolg erklärt und natürlich vor allen Dingen auch das Erscheinungsdatum. 1918, ein bisschen später noch für den zweiten Band, ist natürlich ein ganz wesentliches Datum, in dem gerade die deutschsprachige Welt nach dem Zusammenbruch des alten Staatensystems Mitteleuropa nach einem neuen Sinn sucht. Und da passte natürlich dieser Titel Untergang des Abendlandes sehr gut darauf, wobei Spengler der Erste eigentlich gewesen ist, der sich dann später im Rückblick fast dagegen gewehrt hat, gegen diesen selbstgewählten Titel und gesagt hat, dass viele den Untergang des Abendlandes eigentlich verwechseln mit dem Untergang eines Ozeandampfers, aber er eigentlich als Titel durchaus auch die Vollendung des Abendlandes hätte gewählt haben können und damit dieselbe Realität bezeichnet hatte. Also ihm ging es nicht um ein katastrophales Untergangsszenario, als dass das Werk ja auch heute oft noch missverstanden wird, sondern eigentlich um den Versuch zu zeigen, dass der allmähliche schleichende Niedergang des Abendlandes, dessen Ende er ja auch erst auf 2200 terminiert, durchaus analog eben zu ähnlichen Phänomenen in der antiken, in der chinesischen, in der indischen, in der arabischen Welt steht.
Herr Strasser, der erste Satz im Untergang des Abendlandes, der heißt, in diesem Buch wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. So schreibt doch ein Hellseher, aber kein Wissenschaftler.
Nein, so schreibt kein Wissenschaftler. Man muss ja dazu sagen, dass die ganze Konstruktion Spenglers aufsitzt auf Themen, die ein ernstzunehmender Historiker als metaphysisch oder sogar mythisch bezeichnen würde, nicht? Der Untergang des Abendlandes ist, das wurde ja schon gesagt, auf der Ideenbasis der goetheanischen Morphologie entwickelt. Das heißt also der Idee, dass Kulturen sowie Pflanzen und andere Organismen ein Leben haben und in dieses Leben aber eingebaut ist nicht bloß eine zufällige Entwicklung, sondern eine Entwicklung auf ein bestimmtes Ziel hinzu, über bestimmte, wie soll ich sagen, Altersphasen hinweg, nicht? Kindheit, Jugend, das Erwachsenenstadium und dann eben das Greisentum, das ist die Morphologie. Und dann gibt es noch etwas Zweites, was wesentlich metaphysischer ist, dass er nämlich von Nietzsche den Willen zur Macht nimmt, ihn als eigentliche tiefste Triebkraft jeder Kultur ansieht. Und dieser Wille zur Macht bringt dann Verkörperungen hervor, kulturelle Verkörperungen in Form einer Seele, die sich in der Kultur, in der Politik und auch sonst irgendwo in der jeweiligen Kultur zeigt, nicht? Also diese Kulturseele, von der er immer spricht, das ist doch ein Konstrukt, das der Historiker vermutlich ablehnen würde.
Ja, Herr Engels, das klingt sehr metaphysisch.
Ja, ganz genau. Spengler ist ja auch kein Historiker, sondern im Wesentlichen ein Geschichtsphilosoph. Er sagt ja sogar selbst in der Einleitung zu seinem Werk, dass jede echte Geschichtsschreibung auch echte Philosophie ist oder bloße Ameisenarbeit. Also er selbst empfindet sich als Geschichtsphilosoph und wie viele andere Geschichtsphilosophen eben trifft auch eine Wahl. Es gibt ja in der Geschichtsphilosophie seit tausenden Jahren verschiedenste Modelle, ob das jetzt das Fortschrittsmodell ist, das Dekadenzmodell, ein zyklisches Modell, ein biologistisches Modell. All das ist ja schon seit der Antike eigentlich durchdekliniert worden und selbst wählt er eben auch auf das schon seit der Antike, seit Cato, seit Cicero, seit Seneca sehr beliebte Modell eben der Analogie zwischen einzelnen Gesellschaften und Körpern. Und er versucht das eben, die Weltgeschichte auf diesem Prinzip entsprechend eben durchzudeklinieren. Erinnert in vielem übrigens auch nicht nur an Goethe und Nietzsche, die beiden erklärten Lehrmeister, die er ja auch im Vorwort nennt, sondern auch an Hegel. Hegel und natürlich der ganze deutsche Idealismus, der ja auch im Gedanken der Volksgeister, also der, sagen wir mal, metaphysischen, welthistorischen Sendung einzelner Völker, einzelner Nationen auch eine wesentliche Triebkraft der Geschichte sah und eben wie Hegel auch versuchte, die Entwicklung dieser einzelnen Geschichten auch zu parallelisieren. Von daher ist Spengler natürlich in einer ganz alten geschichtsphilosophischen Tradition verankert, dessen vorletzter Vertreter er gewissermaßen ist. Man sollte auch seinen direkten Nachfolger Toynbee nicht vergessen.
Herr Weiß, kommen wir mal zu einem der Begriffe, die Spengler da in dem Titel seines Buches zusammenspannt, das Abendland. Das ist ja eine Lehrformel, die vieles bedeuten kann, etwa eine territoriale Einheit, zu der bestimmte Länder dazugehören, andere nicht, oder eine ethnische Gruppe, die durch Abstammung miteinander verbunden ist, oder eben eine Gemeinschaft, die bestimmte Werte teilt. Was ist für Spengler das Abendland?
Naja, er erweitert es eigentlich als westliches Abendland, oder dann im Untergang selber kommen immer wieder Formulierungen, wo dann klar wird, es geht hier um Westeuropa und auch durchaus Nordamerika. Das ist im Prinzip der Daseinszustand der abendländischen Kultur, setzt aber an ungefähr 900 nach Christus bereits. Das ist das eine. Abendland auf der anderen Seite historisch lässt sich eigentlich nur gerechtfertigt anwenden auf die Erbmasse des Römischen Reiches. Also das römisch geprägten Katholizismus. Das ist dann immer die Problematik bei der politischen Ausschlachtung dieses Begriffes natürlich.
Ja, Abendland ist natürlich von ihm keineswegs geografisch gemeint. Er betont das ja auch selbst, dass eigentlich Geografie in der Hinsicht keine besondere Bedeutung hat, sondern vor allen Dingen, Herr Strasser erwähnt es ja schon, seelisch. Spengler glaubt, dass die einzelnen großen Hochkulturen, die antike, die chinesische, die indische, die abendländische, eben alle verschiedene Formen von Menschlichkeit verkörpern, verschiedene Ziele haben, eine andere Weltsicht auch verkörpern, diese eben durch Kunst, durch Literatur, durch Politik auch versuchen zu realisieren. Und für ihn ist eben ganz wesentlich bei der Definition des Abendlandes der Begriff faustisch. Für ihn ist die abendländische Kultur die faustische Kultur, also diejenige, die sozusagen immer danach strebt, sich in den Raum hinein auszudehnen, Grenzen zu sprengen, größer zu werden, etwa im Gegensatz zum Beispiel zu chinesischen, wo Spengler ja eine viel größere Harmoniebedürftigkeit attestiert, oder der Antiken, wo es eigentlich eher um gewisse körperhafte Ideale geht. Von daher ist natürlich für ihn eine der typischen Verkörperungen dieses abendländischen Drangs nach mehr, also dieser faustische Drang, auch zum Beispiel die gotische Kathedrale oder eben die moderne Technik. Und das ist natürlich auch, sagen wir mal, eine Vorhersage oder eine Beschreibung, wo Spengler eben ganz besonders darauf ankommt, zu zeigen, dass dieses Streben nach mehr in keiner Weise das Abendland irgendwie vor anderen Kulturen auszeichnet oder ähnlichem, sondern eben nur eine von vielen Verkörperungen von Menschlichkeit ist, die sich auch im Laufe dieser 1000-jährigen oder 1200-jährigen Geschichte, die er dem Abendland ja zuschreibt, in all seinen verschiedenen Phasen verwirklichen wird, bis zu dem vorhersagbaren Ende oder Untergang oder Niedergang des Abendlandes. Ein Ende, vor dem eben dieses Abendland auch nicht zu retten ist. So dass natürlich viele der, sagen wir mal, selbsterklärten gegenwärtigen Retter des Abendlandes, die glauben, dass nur durch die ein oder andere politische Reform uns eine neue Renaissance oder ähnliches bevorstehen könnte, von Spengler als zutiefst letztlich romantisch oder sogar gefährlich gebrandmarkt werden würden.
Wenn das Merkwürdige bei Spengler ist ja, dass er die abendländische Geschichte aufgrund ihres linearen Selbstbewusstseins eigentlich sogar als Ausnahmefall sieht. Also das Abendland, das eben eine Geschichtsvorstellung des Fortschritts eben hat, einer linearen Entwicklung, während er selber sich ja tatsächlich für ein zyklisches Modell ausspricht. Das ist dann eben auch in der Auseinandersetzung mit Hegel, die Herr Engels ja vorhin angesprochen hatte, auch die große Abgrenzung letztendlich. Also Spengler lehnt eine Teleologie im Sinne eines Fortschreitens eben ab. Und das ist auch durchaus der Bruch mit einer Tradition der Aufklärung, den er auch ganz bewusst herbeiführen möchte damit. Und da ist aber ein Unterschied, wenn wir jetzt heute das Abendland auf den Straßen verteidigt sehen, von selbsterklärten Abendländern, die sich eigentlich auf ein Modell dabei berufen, das Spengler abgelehnt hätte, beziehungsweise die Gegner sehen, die aber selber ein Modell verfechten, das Spengler wesentlich stärker entgegengekommen wäre.
Ja, diese Abendlandschützer, die jetzt wieder in Erscheinung treten, die haben ja das Problem, dass sie Spengler systematisch missverstehen, wenn sie meinen, Spengler wollte hier eine restaurative Bewegung in Gang setzen. Im Gegenteil, für Spengler war das Abendland zu Ende, die Zivilisation brennt langsam aus. Er sagt, es wird noch technische Hochleistungen, ja Höchstleistungen geben, aber er sagt auch, in einer Schrift, die 1933 erschien, Jahre der Entscheidung, hat die geheißen, beispielsweise der Cäsarismus der Zukunft, also das ist die Zukunft des Abendlandes, nicht mehr Kultur, sondern Zivilisation, die sich loslöst, aber immer angetrieben vom Willen zur Macht, und das ist der Cäsarismus der Zukunft, ich zitiere jetzt einen Satz, kämpft nur um Macht, für ein Reich und gegen jede Art von Partei. Deshalb sind Heere und nicht Parteien die künftige Form der Macht, Heere von selbstloser Ergebenheit. Das hat ihn selbst noch von Hitler abgesondert, sozusagen als Theoretiker und Visionär.
Genau, das erklärt ja auch, wieso Spengler eigentlich letztlich sich sehr viel mehr von Hitler absetzt. Ich meine, die Jahre der Entscheidungen sind ja auch eine der ersten Kritikschriften, wenn man sogar will, an der Machtergreifung des Nationalsozialismus, aber andererseits eben im Faschismus, also im italienischen Faschismus mit seiner viel modernistischeren, technischeren und letztlich auch, sagen wir mal, philosophischeren Grundhaltung und nicht rassistischen Grundhaltung eigentlich ein erstes Vorzeichen dieses neuen Cäsarismus gesehen, als dessen ersten wichtigsten Typen, er bezeichnenderweise auch Cecil Rhodes vor allen Dingen wahrgenommen hatte.
Herr Engels, das heißt, Spengler sah die Aufkunft der autoritären Führer kommen, er hat sie aber kritisiert.
Also, glaube ich, was wichtig ist an Spenglers Denken, ist, dass Spengler ein Geschichtsdeterminist ist. Von daher geht es ihm eigentlich nicht um Wahlmöglichkeiten, um Optionen, um die Möglichkeiten, das Schiff der Geschichte völlig umzusteuern, sondern gerade aufgrund dieser Analogien des Abendlandes mit den anderen menschlichen Hochkulturen, gerade diese Analogien scheinen für ihn eben zu zeigen, dass auch die Geschichte des Abendlandes vorbestimmt ist und eben ganz genauso wie zum Beispiel die Römische Republik eben auch durch eine Phase innerer Krisen, des Populismus, innerer Kämpfe, Bürgerkriege durchgeschritten ist, um nach dem Cäsarismus in einer Art imperialen Endreich anzukommen. Genauso wie eben auch wir in China im 3. Jahrhundert vor Christus eine ganz ähnliche Entwicklung sehen. Genauso prognostizierte Spengler diese Entwicklung eben auch für das Abendland als letztlich unvermeidbar. Das Problem ist natürlich, wie steht er letztlich selbst dazu? Das ist sehr zweischneidig bei ihm. Zum einen merkt man gerade in der Einleitung eine natürlich an Nietzsches Amor Fati ausgerichtete, etwas verbissene Akzeptanz dieser Entwicklung, dass er sagt, okay, wir können eine Zukunft, die eigentlich nur noch in Expansion, in Technizität, in Massenpolitik und sowas besteht, nicht aufhalten. Also müssen wir uns gewissermaßen dazu bekennen, auch wenn es uns nicht passt. Und das andere, was man natürlich gerade zwischen den Zeilen und in seiner Korrespondenz und in seinen eigenen Aufzeichnungen sieht, ist, dass es sich letztlich um einen zutiefst nostalgischen Denker handelt. Er selbst sagt ja, dass seine Lieblingszeit das 18. Jahrhundert gewesen wäre, dass er die moderne Technizität, die Zivilisation eigentlich zutiefst verabscheut und eben die von ihm prognostizierte Entwicklung keineswegs gut heißt, aber eben als unvermeidbar vorhersagt und eben dazu aufruft, sich mehr oder weniger darin zurechtzufinden, wenn man eben nicht überrollt werden will. Und das ist eigentlich alles auch schon enthalten im letzten Satz seines Werkes, ein Zitat aus Seneca übrigens, Ducunt fata volentem nolentem trahunt, also das Schicksal den Willigen mit sich führt, aber den Unwilligen gewissermaßen überrennt oder hinter sich herzieht. Das ist eigentlich, glaube ich, das Kernargument. So muss man Spengler verstehen und das definiert eben auch seine Haltung zu den zeitgenössischen politischen Bewegungen, die er als unvermeidbar betrachtete, ohne dass darin eine persönliche Sympathie bestanden hätte.
Da würde ich aber doch nochmal einhaken wollen. Sie hatten jetzt ja den Schicksalsbegriff genannt, der ist tatsächlich bei Spengler sehr zentral und der hat auch genau die fatale Seite, dann sich eben in diesen Strom, in den fatalen Strom hineinzubegeben. Man kann Spengler auch nicht als einen Kritiker der autoritären Herrschaftsformen bezeichnen. Er hatte zur NSDAP und vor allem gegenüber Hitler eine gewisse Distanz, vor allem eine Reserve, die aber aus einem eher, ich sage mal, elitären Dünkel entsprungen ist. Den Faschismus hat er durchaus begrüßt und auch das Verhältnis zur Technik würde ich ein bisschen anders darstellen, als Herr Engels es jetzt gemacht hat, weil er doch sehr deutlich auch in seinen ästhetischen Neigungen ja das beschreibt, dass er jeden modernen Schnelldampfer letztendlich der antiken Architektur vorzieht, weil sich darin eben das Faustische, das Raumgreifende eben auch zeigt. Also er ist kein nostalgischer Ästhet in dem Sinne, so kann man, denke ich, auch Mensch und Technik nicht lesen. Er hat diese fast futuristische Neigung und das weist natürlich auch wieder den Weg in den italienischen Faschismus.
Ganz genau. Die Frage ist natürlich immer, was ist die Persona und was ist das tatsächliche Gefühl? Aber klar.
Gut, aber wir können ja nicht über Spengler reden, ohne auch über die Rezeption, die politische Rezeption und auch seine eigene politische Aktivität dann auch zu sprechen. Und es eint ihn ja auch diese Neigung eben in Richtung Italien mit allem Modernismus und diesem Ständestaatsgedanken, diesem autoritären. Das eint ihn ja mit Autoren wie Schmidt und Jünger beispielsweise.
Herr Strasser, nur Träumer glauben an Auswege. Optimismus ist Feigheit, so lautet eines der bekanntesten Spengler-Zitate.
Ja, Spengler hat vieles gesagt, was ich würde sagen, nicht direkt widerspricht, aber auch nicht wirklich gut zusammenpasst. Ich gebe Ihnen ein anderes. Im Jahre 1924 verfasst eine Schrift Neubau des Deutschen Reiches. Da drinnen können Sie lesen, nur weil wir Deutsche endlich den trennenden Strich zwischen dem deutschen Volk und den Anstiftern und Nutznießern des Zusammenbruchs ziehen können und wollen, wagen wir es, Anspruch auf eine größere Zukunft zu erheben. Ich bitte Sie, Anspruch auf eine größere Zukunft, das darf es doch gar nicht geben, eigentlich seiner eigenen Theorie zufolge. Und er fährt fort, aber es handelt sich hier und heute darum, rücksichtslos das Geschwür am deutschen Körper aufzusuchen, um eine lange schleichende Krankheit zu heilen. Das könnte man als eine Art von Optimismus ansehen, allerdings mit Begriffen, die dem Faschismus entlehnt zu sein scheinen, nicht?
Ganz genau. Spengler dachte ja auch, dass eigentlich das 20. und 21. Jahrhundert wesentlich dominiert sein würden von dem Kampf zwischen dem, was er ja auch in Preußentum und Sozialismus einerseits als die eher angelsächsische Weltordnung und Wirtschaftsordnung bezeichnet und andererseits eben die eher preußische, deutsche. Und er kritisiert ja Deutschland sehr häufig dafür, dass Deutschland im Gegensatz eben zu England immer noch zu sehr gewissermaßen im Reich der Kultur verankert ist und eben die Augen für die ihm zufolge bestehenden dringenden Gegebenheiten, Notwendigkeiten und Chancen einer imperialen Weltpolitik verpasst hätte. Und in dieser Hinsicht besteht natürlich schon bei ihm, wenn man das eben diesen Begriff bezeichnen will, ein Optimismus. Aber es ist auch nur ein Optimismus, wer eigentlich dieser beiden Modelle, das angelsächsische oder das deutsche, letztlich dieses von ihm als unvermeidlich hervorgehobene imperialen Endzustand herbeirufen würde. Das ist, glaube ich, für ihn die Möglichkeit. Das Ziel ist klar, aufgrund der Analogie eben mit den vergangenen Kulturen, nur inwieweit man dieses Ziel erreichen wird und welche Nation gewissermaßen der wesentliche Träger dieses modernen römischen Reiches werden wird, das steht gewissermaßen noch offen. Das ist dann in Anführungszeichen noch die optimistische Komponente. Die pessimistische ist aber dann, dass dieses Ziel für ihn so oder so erreicht werden wird.
Herr Weiß, dieser unvermeidliche Untergang, diese Verfallsgeschichte, wie buchstabiert die sich für Spengler konkret aus?
Naja, also er hat vor dem Hintergrund natürlich der Revolution, der deutschen Kriegsniederlage, da hat er schon deutliche Symptome gesehen. Aber ganz konkret sieht er eben diesen Zyklus einer Kultur, eben das Werden und den Zenit und dann den Verfall und letztendlich das Streben jeder Kultur in die Zivilisation als ihre Spätphase. Da kann sie nochmal Blüten erreichen, aber die Demokratie, die ja die Zeitgenossen in dieser Zeit erringen, die verachtet er durchaus, wie er ja auch klipp und klar schreibt, also dass es doch nur das Literatengesindel war, das die Revolution letztendlich vorangetrieben hätte, während der wahre deutsche Geist, der wahre Sozialismus, er hat ja diesen preußischen Begriff vom Sozialismus, der mit dem Marx schon nichts mehr zu tun hat, der sei eben während des Krieges an den Fronten gestanden. Also da ist er ein klassischer autoritärer Denker, der die rapide Entwicklung in Europa, die ja auch eine Modernisierungsentwicklung war, doch erstmal sehr deutlich ablehnt und ein autoritäres Gegenmodell auch errichten will. Übrigens auch aktiv. Er ist ja politisch organisiert. Er ist ja kein Denker im Elfenbeinturm.
Der Prophet der Krise, Oswald Spengler und der Untergang des Abendlandes, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Herr Strasser, von dem Althistoriker und Spengler-Experten Alexander Demand stammt der Satz, wer sich mit Spengler befasst, muss sich auf die Frage einstellen, hatte er recht? Deshalb an Sie die Frage, was den Untergang des Abendlandes betrifft, hatte Spengler recht?
Das lässt sich schon deshalb nicht so genau sagen, weil der Begriff des Abendlandes vieldeutig ist. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass diese Unterscheidung, die für seinen Abendlandbegriff wesentlich ist, zwischen Kultur und Zivilisation, so gar nicht geführt werden sollte. Wenn wir das Abendland, wie ich es sehen würde, konzipieren wollten, dann hätten wir nicht den Untergang des Abendlandes, sondern eine Art Vollendung und Höhepunkt dadurch, dass sich aus einer jahrhundertelangen Tradition der, ich weiß nicht, Kämpfe und Kriege schließlich so etwas wie eine westliche Demokratie aus den abendländischen Werten heraus entwickelt. Eine Demokratie, in der wir heute leben und die also mit Grund- und Menschenrechten ausgestattet, mit einer Gewaltenteilung, mit einer Kontrolle der Macht, doch bis zu einem gewissen Grad auch in manchen Ländern sozialstaatlich sehr stark engagiert. So, warum ist nicht das gewissermaßen der Sieg oder Triumph der abendländischen Substanz? Nicht? Er würde darin nur den zivilisatorischen Verfall sehen, so à la Nietzsche, der sagte, es kommt der letzte Mensch, der will nur mehr sein kleines Glück, der will sein Wohlbefinden und der wird so schwer austilgbar sein wie der Erdfloh, sagt Nietzsche in Also sprach Zarathustra. So ähnlich sieht Spengler dann die Kultur, wobei man sagen muss, dass er als Geschichtsphilosoph zugleich ebenso ein Geschichtsprophet, ein heilsgeschichtlicher Denker, auch negativ geboren ist. Und da könnte man sagen, das Ganze ist insofern schon schwer zu diskutieren, was das Abendland betrifft, als historische Voraussagen in diesem monumentalen Zuschnitt ja überhaupt natürlich nicht machbar und rein subjektiv sind.
Ja, Herr Weiß, Herr Engels, steht der Untergang bevor? Ist er im Gang oder liegt er bereits hinter uns?
So, Spengler würde sagen, dass wir natürlich mittendrin sind in dieser Untergang- oder Niedergangsphase oder vielleicht auch, wie er es ja selbst sagte, dieser Vollendungsphase des Abendlands. Natürlich ist diese Vollendungsphase für Spengler eine sehr unangenehme Zeit. Es ist eine Zeit sozialer Polarisierung, es ist eine Zeit der Herrschaft letztlich der Medien, es ist eine Zeit, wo der Finanzkapitalismus seinen Höhepunkt findet, es ist eine Zeit, wo letztlich die Medien und Schlagworte siegen und nicht eigentlich eine tatsächliche Demokratie. Es ist eine Zeit auch der Globalisierung für Spengler, wo eigentlich das abendländische Weltmodell den ganzen Globus beherrscht und letztlich an seinen inneren Widerständen, an seinen inneren Widersprüchen auch zerbricht für Spengler, so wie eben auch die späte Römische Republik und letztlich in einem Kampf zwischen Populisten einerseits, Systempolitikern andererseits zunehmend eigentlich unregierbar wird, bis dann letztlich auf den Trümmern, wenn man so will, dieser Entwicklung eine Art finales Imperium analog zum römischen oder zum chinesischen des zweiten Jahrhunderts errichtet werden wird. Das ist ja eigentlich seine Vorhersage und von daher würde für ihn oder ist das ein Rahmen, in den sich natürlich viele der Ereignisse, die wir jetzt seit dem Ende des Kalten Krieges im Westen hier erleben, durchaus auch sinnvoll irgendwie einordnen ließ. Und von daher würde natürlich auch in der EU eine ganz klare Entwicklung hin in diese Richtung einer endzeitlichen politischen Vereinigung des Abendlandes sehen und natürlich in den zahlreichen inneren Krisen, die wir zurzeit hier erleben, eigentlich eine ganz klare Analogie zu den anderen.
Ja, Herr Weiß, Finanzkrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, wir leben ja heute in einem permanenten Krisenmodus. Eignet sich Spengler als Diagnostiker der Gegenwart?
Nein, Spengler eignet sich als Diagnostiker der späten Kaiserzeit und als Diagnostiker der Weimarer Zeit, beziehungsweise vor allem der bürgerlichen Mentalität dieser Zeit. Ich kann ihn heute mit einem bestimmten ästhetischen Gewinn lesen, aber ich kann für die heutige Zeit da keine Erkenntnis mehr daraus ziehen. Aus dem einfachen Grund, dass dieses Modell der historischen Analogien letztendlich nicht tragfähig ist. Es hat sich alleine in den letzten 200 Jahren so viel ereignet auf dem Gebiet der technischen Entwicklung. Und wir leben mittlerweile in einer derartig globalisierten Zeit, dass dieses Modell von ja fast schon monadenhaften Kulturzyklen, die auch sehr isoliert voneinander stattfinden, diese gleichzeitige Ungleichzeitigkeit, dass sich Kulturen über Jahrhunderte versetzt gleich entwickeln, dass das einfach nicht tragfähig ist. Und deswegen kann man eben aus diesem pseudo-organischen Zyklus dann keine Schlüsse in die Zukunft letztendlich ziehen. Also wir müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass Spengler in seine Zeit gehört und als Quelle sehr viel Auskunft geben kann, aber uns für heute ja doch keine relevanten Informationen gibt.
Das ist natürlich eine wichtige Frage, auf die letztlich jeder selbst eine Antwort geben muss. Wobei ich an Spengler selbst eigentlich nicht nur seine Einschätzung der Gegenwart interessant finde, wobei er ja die zunehmende Globalisierung eigentlich als Phänomen der Europäisierung durchaus analog mit der Romanisierung oder Sinisierung Asiens gesehen hätte, also darin gar nicht letztlich ein Vermischen der Kulturen wahrgenommen hätte, sondern eigentlich eher eine maximale Expansion einer Kultur, also in diesem Fall der unseren. Aber was vielleicht doch noch betont werden sollte, ist, dass das Interesse Spenglers eben nicht nur für die Einschätzung unserer eigenen Zeit gelten sollte, sondern eben auch für die teilweise durchaus revolutionären Überlegungen zu Analogien verschiedener Kulturen der Vergangenheit. Und wenn ich da zum Beispiel neuere Trends auch der Altertums- oder der Geschichtswissenschaften sehe, die zum Beispiel zum einen sehr stark die Analogien zwischen der römischen und der chinesischen Geschichte, zum anderen auch die innere Zusammengehörigkeit der frühchristlichen, der frühen islamischen, der frühbyzantinischen Welt auch hervorgearbeitet haben. So gibt es schon in Spengler eigentlich sehr viele Ideen, Überlegungen und wie gesagt interessante Möglichkeiten zum Studium der Analogien, natürlich auch der Unterschiede vergangener Hochkulturen darstellen.
Herr Strasser, lassen Sie uns nochmal zur Frage zurückkommen, ob wir im Moment eine neuerliche Krise des Westens à la Spengler erleben. Nehmen wir mal das Thema Migration und Islam. Da gibt es gerade im bürgerlichen Lager die Angst, die Sarrazin-Debatte hat das in Deutschland gezeigt, der Islam bedrohe uns nicht nur durch extremistische Terroristen, sondern auch durch die schiere Zahl an Muslimen, die zu uns kommen. Und wir als westliche Gesellschaft haben dem nichts entgegenzusetzen, sind im Grunde wehrlos, sind schwach. Bei aller Irrationalität, allein als kollektiver Gefühlszustand, ist diese Angst nicht allein schon das Symptom einer großen Verunsicherung, einer Kulturkrise, wie Spengler sie beschreibt?
Naja, das ist nur dann Zeichen einer Verunsicherung, wenn Politiker und andere Leute aus vielleicht ideologischen Gründen diese Verunsicherung betreiben, dann entsteht so etwas, man nennt das heute gefühlte Unsicherheit, nicht? Ansonsten kann ich nur sagen, wir haben im Rahmen der westlichen Demokratie eine Art von Einstellung zu kulturellen und sozialstaatlichen Phänomenen, wie es sie vorher noch niemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Das heißt, ich betrachte eigentlich unsere Zivilisation als einen kulturellen Höhepunkt, der den Menschen gestattet, in den paar westlichen Ländern, in denen ein relativ hoher Wohlstand herrscht, also zum Beispiel Deutschland oder Österreich, furchtlos zu leben. Und ich meine, es gibt natürlich den politischen Islam, aber diese Furcht, dass uns der jetzt überrennen wird, das ist doch gemacht, das ist Populismus, Politik. Und die ist deshalb so gefährlich, weil es viele Leute gibt, die das glauben und sich dann womöglich zusammenschließen. Und so kann etwas entstehen, was sich eigentlich nicht voraussagen hat lassen, schon gar nicht durch die Spenglersche Methode des physiognomischen Takts, wie er das nennt. Er will ja nicht historisch erklären, er will ja Physiognomiker der Geschichte sein. Es kann etwas entstehen, was uns tatsächlich in große Schwierigkeiten bringt, ne? Dass unsere eigene liberale Kultur immer illiberaler, antiliberaler, fremdenfeindlicher wird, dass der Antisemitismus wieder steigt, dass die Religionen auf der Gegenseite sich wieder verhärten. Also alles das kann passieren, muss aber nicht. Wir haben, das wäre meine Behauptung, wirklich heute in unseren Gesellschaften genügend Schutzmechanismen. Wenn wir die entsprechend einsetzen, so müsste es uns eigentlich gelingen, auf friedliche Weise diese Probleme zu lösen. Man darf nur nicht dauernd wegschauen, nicht? Das ist das Problem.
Herr Engels, Sie dagegen schreiben, was wir im Moment erleben, sei nichts weniger als der finale Akt in der Geschichte der Selbstdemontage des Abendlandes. Das klingt ziemlich dystopisch.
Hübsches Zitat. Ja, absolut. Also ich sehe auch sehr stark, ich darf mich auch durchaus als Spenglerianer bezeichnen, wenn auch natürlich mit einigen absprechen. Ich bin ja Althistoriker und bin natürlich der Erste, dem auch bewusst ist, wo es eben auch an Spenglers Thesen hapert und wo er natürlich auch zuerst mal durch einen ziemlichen Aufwand auf den modernen Wissensstatus gebracht werden müsste. Aber das, was Herr Strasser ja auch gerade durchaus zu Recht als die gefühlte Unsicherheit erwähnte, ist ja eben gerade dieser Zustand eines Niedergangs des Selbstvertrauens der abendländischen Zivilisation, einer Art Feindesjekle-Stimmung, die wir ja schon seit langem haben, eines Überdrusses an sich selbst. Und es geht ja eigentlich gar nicht darum, den Höhepunkt oder nicht unserer Zivilisation an materiellen Indikatoren zu werten, sondern wesentlich ist ja eigentlich das, was beim Bürger auch eben gefühlt rüberkommt. Und da können wir das schnell ganz analog eben auch zur späten Römischen Republik sagen. Auch da sehen wir eigentlich einen Höhepunkt an Forschung, an Ausdehnung, an fast, wenn man so will, Möglichkeiten, einen weltweiten Frieden zu schaffen. Und auch da haben wir natürlich auch dieses Zweifeln an sich selbst, die Wahrnehmung, dass eben alles schlechter geht, zunehmende Tendenz hin eben zu Populismus, immer größere soziale Spannungen natürlich, muss man auch sagen. Ich meine, gerade die heutige Welt ist ja nun alles andere als ideal. Und da haben wir durchaus durchaus auch wieder Stoff für Analogien. Wobei, was den Islam betrifft, Spengler natürlich die gegenwärtige Situation, also einer sehr starken Präsenz islamischer Minderheiten in Europa als solche nicht vorhergesagt hat. Was er aber durchaus erwähnt hat, und das ist dann erneut ein interessanter Verständnisschlüssel, ist, dass in der Endphase jeder einzelnen dieser großen Hochkulturen es durchaus eben zu einem Niedergang der jeweiligen heimischen Religionen kommt und einer zunehmenden Attraktivität eben anderer Religionen. So haben wir zum Beispiel am Ende der klassischen Antike, im ersten Jahrhundert vor Christus, haben wir natürlich das große Interesse an orientalischen Erlösungsreligionen und schließlich natürlich auch am Christentum. In der chinesischen Kultur sehen wir eigentlich in der Beginn der chinesischen Kaiserzeit einen zunehmenden Niedergang des Konfuzianismus und des Daoismus zugunsten des Buddhismus, zu einer von Indien aus importierten Religion. Selbst in der iranischen Gesellschaft sehen wir ja auch gegen Ende der Sassaniden eine immer größere Bedeutung eben auch des Islams und des Schwinden des Zoroastrianismus. Von daher passt eigentlich die gegenwärtige Islamdebatte, auch wenn Spengler sie als solche nicht vorhergesehen hat, durchaus in dieses Modell eines an sich selbst zweifelnden Abendlandes, das anderswo eine Alternative zu einer Gesellschaftsordnung sieht, an die er mittlerweile nicht mehr glaubt.
Also ich denke, wir sollten jetzt aufhören, so zu tun, als sei Spengler der einzige ernstzunehmende Krisentheoretiker. Die krisenhafte Selbstbeschreibung der westlichen Gesellschaft ist wesentlich älter. Wenn ich da was Schlaues erfahren will, dann lese ich erstmal bei Marx beispielsweise. Also wie eine westliche Gesellschaft, eine modern organisierte Gesellschaft aus sich heraus auch Widersprüche produziert und diese auch an ihre Grenzen bringt. Da gibt es eine komplette kritische Theorie und da zählt eben ein Spengler nicht hinzu. Spengler ist ein Geschichtsmetaphysiker. Insofern, ja, man kann ihn natürlich immer durch die Brille der Gegenwart lesen, wie das Herr Engels macht, und dann entsprechend die Analogien finden. Aber ich halte das, wie gesagt, nicht für tragfähig. Und ich denke eben, dass wir seit mindestens 200 Jahren in einer völlig neuen, auch weltgeschichtlichen Epoche leben, die auch noch weitergehen wird und nicht am Rande eines Kulturzyklus.
Herr Strasser, eine weitere Analogie wäre der Wiederaufstieg des autoritären Nationalismus, den wir nicht nur bei uns erleben, sondern auch in unterschiedlichen Ausprägungen in Ungarn und Polen, in der Türkei unter Erdogan, in Russland unter Putin oder in den USA unter Trump. Ist dieser globale Trend die Erfüllung von Spenglers Prophezeiung, dass auf die Demokratie zwangsläufig der Caesarismus folgt?
Nein. Ich würde sagen nein, und zwar aus rein methodischen Gründen. Sie haben recht, wenn Sie solche Erscheinungen erwähnen. Es gibt sie zurzeit, aber dass man mit Spenglers Methode diese Erscheinungen hätte wissenschaftlich einigermaßen, wie soll ich sagen, solide voraussagen können, das ist natürlich absurd. Spengler legt größten Wert darauf, um es noch einmal zu betonen, dass die Geschichtsbetrachtung eben keine prognostische sein kann im Sinne einer naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise der Phänomene, sondern dass sie physiognomisch zu sein habe. Und wir wissen seit langem, dass die Physiognomik in der Geschichte wie auch anderswo eine Afterwissenschaft ist. Das kann zutreffen, muss aber nicht zutreffen. Insofern sehe ich da also nicht wirklich das, was Sie jetzt gerne von mir wissen wollten, nämlich ob das eine Bestätigung Spenglers sei. Selbst wenn diese Phänomene alle so sind, wie Sie sagen, und sie sind zum Teil natürlich so, das heißt dieser Hang zur Präsidialdiktatur, zum Trumpschen, möchte gern Caesarismus oder so irgendetwas, selbst dann liegt es nicht in Spenglers methodischer Strenge, das wirklich ernsthaft voraussagen zu können, mit Hilfe seines Ansatzes.
Spengler sagt ja auch irgendwo ganz bewusst, ich habe die Stelle jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass nur die Umrisse der zukünftigen Geschichte sich irgendwie vorhersagen lassen, nicht aber jetzt auf prophetische Weise auf das Jahr hinaus, was genau wann geschieht. Dafür ist natürlich zum einen Geschichte auch ein Prozess, der viel zu unbeständig, viel zu komplex ist. Zum anderen ist natürlich auch jeder einzelne dieser spenglerischen Hochkulturen von einem ganz anderen Geist belebt und animiert und hat schon allein deshalb ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber es ist schon interessant eben zu sehen, dass direkt auf die scheinbare Bestätigung des Hegel'schen teleologischen Modells, wie wir das ja bei Fukuyama hatten, wo es ja schien nach dem Fall der Mauer, dass tatsächlich diese lineare Sicht der Weltgeschichte als hinauslaufend auf den liberalen, demokratischen, toleranten Staat innerhalb von kurzer Zeit, eigentlich innerhalb von nur einigen wenigen Jahren ganz hinweggewischt worden ist und wir gerade heute eben, nachdem diese künstliche Stabilität, künstliche Festgefahrensein des Kalten Krieges zu Ende gewesen ist, eigentlich all diese Probleme der 20er, 30er, 40er Jahre wieder auftauchen und von daher ist jetzt dem Spenglerschen Muster entsprechend, dem ich mich in dieser Hinsicht auch durchaus anschließen würde, gerade jemand wie Trump zum Beispiel, eine typische Parallele zu den absolut passenden Ereignissen im Rom des ersten Jahrhunderts, wie zum Beispiel, ob das jetzt Catilina oder Clodius ist, also kein Kaiser in der Hinsicht oder kein tatsächlich autoritärer Herrscher, aber das Zeichen doch einer Instabilität, eines Hangs hin eben zu einer Art präsidialen Monarchie und dass dieses Modell eben überall jetzt in der westlichen Welt auftaucht, denke ich, ist schon ein Symptom für eine generelle Tendenz und nicht einfach nur, sagen wir mal, ein Betriebsunfall.
Ja, das findet sich aber bereits in den Bonapartismus-Theorien von Marx beschrieben. Also da wäre ich sehr vorsichtig, hier jetzt plötzlich das Urheberrecht bei Oswald Spengler auszumachen.
Nein, das sollte man auch auf keinen Fall. Das ist ganz klar. Also Spengler ist in einer Kontinuitätslinie natürlich mit sehr vielen abendländischen Denkern, denen er eben auch sehr viel schuldet. Absolut. Es geht ja auch, glaube ich, nicht darum, zu zeigen, dass er als Einziger in jeder Hinsicht irgendwie recht lag, sondern dass er eben auch in dieser Kontinuitätslinie ist und eben auch viel mehr Berührungspunkte letztlich zu anderen Denkern hat. Sie erwähnten gerade Marx, ich erwähnte eben Hegel, man erwähnte eben Nietzsche und er eben auch in diesem Rahmen als einer unter anderen eben zu sehen ist.
Ja, aber das ist vielleicht auch ein Merkmal Spenglers.
Darf ich kurz unterbrechen? Ja, gerne. Und vor allem auch zu sagen, dass die liberale Staatsidee so ganz hinweggewischt sei, nicht? Das ist ja doch eine ziemliche Übertreibung dessen, was tatsächlich der Fall ist. Denn von der EU beginnend, und wir können dann auch Deutschland natürlich dazu nehmen und was weiß ich, Österreich und die Schweiz, viele andere Länder Europas, da ist diese Idee natürlich noch vorhanden und nicht nur vorhanden, sondern sie ist auch massiv wirksam. Das heißt, was wir andererseits auch wiederum nicht wissen, ist, ob nicht nach Trump dann wieder ein ganz anderer Präsident kommt. So, man kann nicht eine Situation, die jetzt einige Zeit dauert, hernehmen und sagen, so, da haben wir es jetzt. Ab jetzt geht's bergab, nicht? Geschichte lässt sich so nicht vorhersagen und die ganze Spenglersche Methode ist in dieser Hinsicht Unsinn.
Ja, ich denke, es ist auch ein Merkmal, man könnte auf Spengler sehr gut diese schöne Weisheit anwenden, dass viele doch ihre Wässer trüben, um sie tief erscheinen zu lassen. Man kann eben mit diesem auch schon stilistisch doch sehr mitunter ausgreifendem Werk vom Untergang des Abendlandes einfach sehr viel anfangen. Man kann da sehr viel hineininterpretieren, aber es ist einfach überhaupt nicht präzise genug, um das alles herauszulesen, was Spenglerianer da herauslesen wollen. Und ich habe schon Probleme, wenn das reaktiviert werden soll. Und ich sehe auch mit Missfallen, dass in der Spengler-Gesellschaft vom Kollegen Engels dann ich auf den Namen Max Otte stoße, der noch 2011 mit durchaus ausgewiesenen Vertretern des rechten Randes eine Spenglerfeier am Grab Oswald Spenglers durchgeführt hat. Also das ist nicht das, was mein philologisches Interesse letztendlich an Spengler weckt oder bedient, sondern das ist eine politische Ausbeutung in einem Sinne, der vielleicht an Spengler der 20er Jahre nah gewesen wäre, aber nicht an dem, was wir heute brauchen.
Also Max Otte schätze ich jetzt zum einen persönlich sehr, sehr stark. Das spielt keine Rolle. Zum anderen, was unsere Gesellschaft angeht, ist es uns eben auch ein Anliegen, dass gerade innerhalb dieser Debatte eben auch Spengler erneut zu Worte kommt. Vor allen Dingen, dass es ein Forum gibt, in dem eben auch in dieser Art und Weise, wie wir das gerade machen, über Spengler debattiert wird. Und deshalb ist es uns eben auch ein Anliegen, ganz explizit eben kein Spengler-Fanclub zu werden, sondern ganz im Gegenteil ein Forum, das es ermöglichen soll, positiv, negativ, kritisch über Spengler zu reden und nicht nur eben eine rein antiquarische Spenglerforschung zu betreiben, sondern eben auch gerade diesen Ansatz einer komparatistischen Geschichtserforschung, für die eigentlich die Analyse der Gegenwart ja überhaupt nicht jeweils im Zentrum stehen muss, zu fördern und eben auch weiterzuentwickeln.
Herr Strasser, Ihnen gebührt das Schlusswort. Es gab nicht nur bei Herrn Engels, sondern immer wieder Versuche, Spenglers Denken zu aktualisieren, zu variieren. Samuel Huntington mit seinem Kampf der Kulturen wäre ein Beispiel. Wie sinnvoll sind solche Versuche? Was hat uns Spengler heute noch zu sagen?
Wenig. Er sollte eher meines Erachtens, und ich weiß, dass es natürlich andere Meinungen gibt, die auch reputierlich sind, klarerweise, aber meines Erachtens nach sollte man sich erstens einmal distanzieren von der Spenglerschen Methode, Das ist eine historizistische Methode der Prognose. Die Art des Vergleichs verschiedener großer Kulturen auf diese Weise, auf diese physiognomische Weise, finde ich eigentlich auch nur rein spekulativ. Und vor allem beruht das Ganze auf einer Distinktion Zivilisation versus Kultur, die ich für fatal halte. Das ist Elitarismus, das ist eine ganz konservative, illiberale Haltung. Und insofern sollte man sich von Spengler im Namen der Demokratie nicht nur distanzieren, sondern über weite Strecken auch verabschieden.
Der Prophet der Krise, Oswald Spengler und der Untergang des Abendlandes, das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Philosophen Professor Peter Strasser von der Universität Graz, dem Historiker und Publizisten Dr. Volker Weiß und bei David Engels. Er lehrt als Althistoriker an der Freien Universität Brüssel und ist Präsident der Oswald Spengler Society. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.